Morgens ist die Ausfahrt zugeparkt.
Hup, hup.
Am Nachmittag läuft ein Hund ohne Leine.
Hup, hup.
Und abends wird auch noch die Nachtruhe durch Lärm gestört. Das klingt nach viel Pech.
Oh nee.
Oder nach einem ganz normalen Arbeitstag für die Mitarbeitenden am Ordnungstelefon.
Ah.
Egal ob hupen, bellen oder bum bum bum. Leipzig 123-8888. Ordnungstelefon. Denn Ordnung ist alles. 123 und viermal die 8.
Und es ist der 23. März 2026.
Hier ist Heldenstadt,
der LVZ-Podcast aus Leipzig.
Mit Daniel Heinze
und Guido Corleone.
Hallo und herzlich willkommen zu der kleinen Show, in der wir beide über alles reden, was uns als Leipzigern unter den Nägeln brennt. Willkommen in unseren Wohnzimmern, euer Safe Space zum Hören, eine halbe Stunde. Entspannte Unterhaltung bei einem Getränk unserer Wahl. Hallo Guido, was trinkst du denn heute?
Bei mir gibt's ein Glas Wasser. Ich wollte noch einsetzen. Hier ist die große, bunte Leipzig-Podcast-Show.
Das ist sie.
Runterkommen mit Guido und Daniel.
Genau.
Eine halbe Stunde, hast du schon gesagt, haben wir uns wieder vorgenommen, uns einfach mal hier über alle Sachen zu unterhalten, die uns hier in Leipzig interessieren. Was gibt's bei dir zu trinken?
Tatsächlich ein Wasser, ebenfalls auch mit Sprudel.
Oh.
Wir sind sehr plain heute, aber meine Güte, es ist gesund, es schmeckt und... Da können wir reinstarten.
Die Buchmesse haben wir auch geschafft.
Buchmesse ist, wenn ihr das hört, ist Tag 1 nach der Buchmesse. Wir wissen noch nicht, welche Rekorde gebrochen wurden, wie es mit dem Trubel und dem Andrang war. Ihr wisst es und schön, dass wir also quasi nach der Buchmesse sind und ihr hattet hoffentlich eine gute Zeit.
Und wenn ihr das hört, werden wir es auch wissen.
Ihr hört es halt nur nicht hier. Genau.
Ja. Aber ihr könnt es lesen in der LVZ.
Richtig.
Genau.
Guido, du hast erzählt, du hast viel erlebt die letzten Tage und wolltest mir berichten. Und hier steht wieder ein Stichwort, von dem ich auch wieder begeistert bin. Aldi-Klau. Erzähl, was
ging ab? Es gibt so ein paar Sachen, die ich mir einfach so aufgeschrieben habe, die mich in den letzten Wochen, die habe ich immer so vor mir hergeschoben in den letzten Folgen. Aber heute habe ich mir gedacht, heute holst du mal alles raus, was ich so ein bisschen...
Okay, erzähl. Was ist Aldi-Klau?
Wir haben euch zwar erzählt, es ist hier runtergekommen und ihr seid ein bisschen safe und hier ist alles schön die nächste halbe Stunde.
Ja,
aber jetzt
ja
geht's
so.
Gleich los mit so Sachen, die mich dann
aber
doch schon...
Aber erstmal Rage, Guido, ja?
Ja, komm, jetzt hier Rage. Also, Aldi-Klau, Überschrift Aldi-Klau. Es ist mir vor 3 Wochen passiert, dass mir im Aldi ich habe im Aldi einen Ladendiebstahl beobachtet. So. Aber ich konnte ihn nicht verhindern. Ich bin rein und da sind immer diese Schiebetüren, die so aufgehen und da stand schon jemand mit so einem vollen Korb. Und er hat so ganz nervös Richtung Ausgang geguckt, mich angeguckt. Was macht er hier in dem Ausgang mit dem vollen Korb? Und als wenn er noch nicht so richtig wusste, was er jetzt machen möchte, aber dann hat er sich wahrscheinlich doch dazu entschlossen. Als ich dann durch die Tür rein bin, ist er dann schnell raus mit seinem Korb und verschwunden in der Dunkelheit und der Alarm ging natürlich gleich los. Ich dachte gleich, kommen sie hier mit Handschellen, aber nein, die Kassiererin, ganz cool, hat nur mit den Augen gerollt und hat dem Typen, der da eingeräumt hat, zugerufen. Schon wieder einer.
War die denn ganz cool oder war die einfach resigniert?
Also die Leute dort in dem Aldi selber, die waren resigniert, weil die scheinen das anscheinend öfter zu erleben, dass die Leute da irgendwie klauen und verschwinden. Ja, der war dann weg und ich dachte mir so, hättest du eigentlich, wenn du die Gelegenheit gehabt hättest, den noch festzuhalten, hättest du den jetzt festgehalten und hättest ihn gehen lassen?
Naja, das ist halt die Frage auch, mit wem hat man es dann zu tun, mit wem legt man sich da an? Ne?
Aber ja, aber geht es mich was an, wenn da im Aldi jemand klauen möchte? Ist es klauen bei Aldi, ja oder nein?
Nein, man klaut nicht im Supermarkt.
Nee, macht
was
man
ist das für eine Frage?
Pro Diebstahl bei Großkonzernen? Tut es irgendjemandem weh? Wenn jeder von uns mal Aldi klauen würde, würde irgendwie die Familie Aldi, würden die da irgendwie darben? Aber ich glaube, dann gäbe es irgendwann kein Aldi mehr, ne?
Ja, das wäre, also das ist überhaupt keine Kategorie. Natürlich klaut man nicht. Ich habe mal im Rewe erlebt, wie jemand an den Selbstbezahlkassen einfach notorisch 2 Artikel quasi eingesteckt, aber ein Artikel nur abgerechnet hat. Und er dachte, er käme damit durch, aber da wurde dann der Security-Mensch doch ein wenig hellhörig.
Da ist die KI angesprungen. Das ist mittlerweile alles mit KI überwacht, ne, bei diesen Selbstbedienungsdingern.
Oder so, das kann auch sein. Ich finde es ganz ehrlich, da bin ich wahrscheinlich total spießig, aber wenn du was kaufst, dann bezahlst.
Ja, natürlich, ich auch. Aber ich würde nie, also ich glaube, ich würde beim Aldi nie jemanden festhalten, der da einfach sich was einsteckt oder verschwindet.
Ich habe als Kind einmal in einem Schreibwarenladen einen Radiergummi geklaut und ich hatte das schlechte Gewissen aus der Hölle und habe es dann meinen Eltern irgendwann erzählt und mein Vater hat tatsächlich es fertiggebracht, mir zu sagen, dann gehen wir morgen dahin und du bringst den zurück. Und es war, also seitdem ist Klauen für mich keine Option
mehr. Seitdem klaut der kleine Daniel wieder, nicht mehr.
Schöne Grüße an das Schreibwarengeschäft in Werdau.
Ich habe, glaube ich, mal Zigaretten eingesteckt, aber das ist schon
lange
her. Ja, die waren damals, ich weiß nicht, das schlechte Einfluss.
Damals waren Zigaretten noch billig. Ja.
Naja, anders sieht es dann natürlich aus, wenn du siehst, dass in einem Supermarkt irgendwie eine alten Dame die Handtasche die Finger so reinwandern und solche Sachen. Das habe ich auch schon erlebt, so Laden, also ganz normaler Handdiebstahl. Ich stand in der Nikolaistraße, glaube ich, in der Schlange, in so einem kleinen Schreibwarenladen war da irgendwie damals noch, stand jemand vor mir und wollte dann nach dem Portemonnaie greifen, es war dann weg. Also muss jemand, während ich sogar in der Schlange stand, einfach da reingegriffen haben und das, weil die Dame meinte, gerade eben hatte ich es noch in der Hand und es war weg. Und ich habe es selber auch nicht gesehen. So geschickt muss da jemand gewesen sein. Also
Taschendiebe, mir hat mal eine Verkäuferin gesagt, ich neigte manchmal dazu, mein Portemonnaie oder mein Telefon beim Einpacken der Sachen irgendwie an die Kasse kurz abzulegen. Aha. Und da hat mir mal eine Kassiererin gesagt, sind Sie denn irre? Ja. Sie glauben gar nicht, was hier an der Kasse geklaut wird. Mhm. Also nehmen Sie das Telefon oder das Portemonnaie an sich. Da habe ich auch gedacht, wer macht denn sowas? Aber scheinbar gibt es solche Momente, dass jemand oder dass Leute diesen Überraschungsmoment einfach nutzen und dir das dann wegstibitzen. Oder
so. Ja, das ist auch, wenn du in die Bahn einsteigst und solche Sachen, immer wenn so dichtes Gedränge ist, denke ich mir jedes Mal so, halt die Sachen bei dir. Naja, apropos Mobil und so weiter, die zweite Sache, die mich, also das war jetzt kein Ärgernis, aber was mir die Woche extrem aufgefallen ist, war irgendwie so die Stimmung an den Tankstellen.
Ja, Frust trifft Resignation auch hier wahrscheinlich.
Ne? Erstmal irgendwie ein bisschen leerer als sonst. Also ich stand da nicht Schlange. Ich glaube, was habe ich gesehen? 2,16 Euro irgendwo oder so. Ich war viel unterwegs. Also da kriegst du auch, wenn du da so, also das ist, als wenn man Gold in den Tank irgendwie füllt, hast du das Gefühl, es ist das kostbare Nass. Man möchte es am besten, am liebsten würde man selber mal trinken und gucken, ob es irgendwie schmeckt oder so.
Weil
irgendwie
nein, so tu es nicht, tu es nicht, das tut auf keinen Fall, Guido.
Nein, aber und die motzen dann auch richtig rum an der Tankstelle, ne, an der Kasse und so. Also da gibt's immer irgendwie mal so einen Spruch oder so, habe ich ein, zwei Mal erlebt. Und dazu wollte ich noch sagen, ihr müsst nett zu den Leuten sein, hinter der Kasse an den Tankstellen, weil die können nichts dafür.
Ja, unbedingt. Das ist wie mit Bahnleuten. Die meisten Schaffner und Zugbegleiter können auch nichts dafür, dass eure Züge ausfallen und so. Und die kriegen den ganzen Hass natürlich ungefiltert ab.
Ja, und selbst die Pächter an diesen Tankstellen, die kriegen von diesen hohen Mineralölpreisen, kriegen die nur ein paar Cent pro Liter. Im einstelligen Bereich liegt das. Also die machen keinen Umsatz mit dem Benzin, sondern die machen ihren Umsatz mit den Snacks und den Getränken und dieser leckeren Bockwurst aus dem Wasserbad mit Senf, so mit Brötchen. Die schmeckt gut, Daniel.
Wobei, das Geilste an der Tankstelle ist Bockdog. Kennst du das?
Was ist das?
Das ist eine Bockwurst, aber in so einer Brottüte. Wie heißt denn das so? Also stell dir einen Hotdog vor, stell dir einen Hotdog vor, mit einer Bockwurst und nicht in einem Brötchen, was hinten und vorne Enden hat, sondern quasi in so eine Tüte. Du stopfst das quasi rein und die Soße ist schon drin und du matschst das da so rein und hältst dann das Brötchen und beißt dann da rein. Bockdog nennt sich das und das gibt es an diversen Tankstellen. Das habe ich mal. In meiner ganz wilden Beifahrerzeit habe ich das gelegentlich gegessen und wurde dafür sehr ausgelacht. Und da ist dann so Käsesoße unten drin und.
Bockdog ist die neue heiße Hexe.
Ja, sowas in die Richtung. Oh, es ist wirklich, du willst nicht wissen, wie lange diese Wurst da im Dings lag und so, aber ja.
Also wenn ihr jetzt nicht mal an der Tankstelle seid. Nee, kenne ich nicht. Muss ich mal probieren.
Ich habe es wahrscheinlich grottig schlecht beschrieben, aber Bockdog is a thing.
Ich frage
mal. Wenn die Soße auswählen, dann tun sie erst die Soße in das Brötchen
rein. Ja, ich habe es gehört.
Und dann flonk kommt die Wurst.
Ich werde, wenn ich das nächste Mal an der Tankstelle bin, fragen und gucken, ob es da so. Was, Bockdog? Hotdog.
Ja, ich sag dir, welche Kette. Ich will jetzt ja keine Werbung machen, aber nee,
Ich schreib's
Kette
mir dann nach der Aufnahme.
Na genau.
Ja, genau. Also wie gesagt, Bockwurst mit Brot, das sind die Umsätze und seid nett zu den Leuten, weil die verdienen da auch nicht so viel dran. Auf die Tankpreise haben die überhaupt keinen Einfluss. Das machen die Mineralölkonzerne. Und erst jetzt, letzte Woche ist eine Kurzstudie von Greenpeace erschienen. Und die haben bla 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 irgendwie untersucht und das Ergebnis in aller Kürze, wir verlinken es euch. Seit Beginn des Krieges verdienen die Ölkonzerne täglich rund 21 Millionen Euro zusätzlich.
Und ja, das kommt jetzt auch nicht wirklich überraschend, dass jemand an diesem Kriegskram verdient. Ne?
Und das Ding ist, die Studie kommt zu dem Schluss, und das ist wirklich wichtig, dass die Unternehmen ihr Risiko auf die VerbraucherInnen abwälzen und die Gewinneinbußen, die dann wahrscheinlich ereilen werden, vorbeugend durch höhere Margen ausgleichen wollen und das dann jetzt auch machen. Also so sieht es aus. Also die Mineralölkonzerne sehen die Gewinne demnächst schrumpfen und fangen schon mal an, schon mal einzustecken. Scheint so zu sein. Gut, aber die Leute an den Tankstellen können nichts dafür.
Die sind wirklich die Letzten, die da irgendwie was dafür können. Deswegen immer nett sein und das geht gerade in Krisenzeiten.
Immer lächeln. Und was hieß das letzte Mal an der Tankstelle? Du fährst doch gar nicht
Auto. Ich sag ja, wenn dann als Beifahrer. Ich bin so ein typischer, ich fahre mit und bin dann der vielleicht mit dem Fahrer, um die Laune hochzuhalten, mal ein Eis ausgibt oder eben mal einen Bockdog kauft oder so. Das ist so mein Job, der gute Laune-Mensch. Früher war ich für die Musik zuständig, aber die Menschen meinen, ich hätte so einen speziellen Musikgeschmack, dass sie lieber Radio hören wollen und so. Naja. Oh. Okay, von den Tankstellenpreisen zu deinem nächsten Ärgernis. Deine Liste ist noch nicht abgearbeitet.
Nee, ich habe jetzt nichts zu stehen. Und zwar, also ich bin, Autofahrer, und was mich schon seit Jahren nervt, ich mir das jetzt mal aufgeschrieben habe, ist diese Autobahnen-Überfahrten, Drehkreuze und diese... diese Verkehrsführung und dieses, ich weiß nicht, stell dir vor, du fährst.
Das klingt nach einem sehr großen grundsätzlichen Problem, ja, was du mit Autofahren hast.
Stell dir vor,
hast,
du bist ja so Brillenträger und siehst eh schon nicht so gut. Aber es reicht gerade noch so zum Autofahren. Nein,
steig um, liebe, auf ÖPNV, hätte ich
beinahe. Ja, liebe Polizei, ich kann super gucken, falls jemand zuhört, bei mir ist alles tippitoppi. Ich gucke wie ein Adler auch nachts und bei Regen. So, aber stell dir vor, okay, es wäre nicht so und du fährst irgendwie auf der Autobahn und es gibt so, wenn du aus dem Norden kommst, auf der, die Überfahrt auf der, von der A9 auf die A14.
Ja. Von der A9 auf die A14, so im Norden von Leipzig ist
das. Ja, da oben, das ist das Kreuz da oben. So 40 km/h ist da die Höchstgeschwindigkeit, aber eigentlich kannst du da nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Du denkst, du drehst dich da so im Kreis und es hat garantiert schon den ein oder anderen Leihwagen, also unsicheren Leihwagenfahrer oder Fahrerin da auf die Seite gepackt. Da sind Schrammen an der Planke. Ich habe aufgepasst beim letzten Mal und ich habe auch bei Maps nachgeguckt. Tatsächlich, scheint nicht immer so geil zu laufen da. Gut, aber das kriegt man auch hin. Man muss halt einfach nur langsam fahren und aufpassen, ja, und nicht irgendwie ein bisschen Gummi geben und so. Also von 140 auf 40 runter ist auch eine Umstellungssache, die paar Meter,
naja,
aber
das,
es geht.
Das,
aber
das ist krass, wie man da abbremsen muss.
Ja,
und so.
Aber das dicke Ding finde ich immer, und das ist, jetzt kommen wir zu Leipzig, die A14 Abfahrt Leipzig-Mitte, wenn du vom Norden kommst.
Die A14, oh ja, die fahre ich oft mit, weil ich da ja in der Nähe wohne, man kommt ja in den Norden Leipzigs rein, ja, und ja. Da sind ein paar spezielle Momente und da bin ich der gute Beifahrer, der dann immer schon sagt, Vorsicht, hier musst du dich jetzt noch links einordnen.
Solche
Vorsicht,
Beifahrer
hier musst du
mag ich, das sind mir die Liebsten.
Ja, ja. Tipps geben. Mit einem Bockdog von mir und Mampf, das riecht alles ein bisschen nach ekliger Wurst. Und ich habe
ja,
gesagt,
genau, so irgendwie mit so fettigen Händen. Ja, voll. Dann am besten noch an Lenker greifen und irgendwie festhalten.
Nein,
oben.
Auf gar keinen Fall. Ja. Ich greife auf keine Lenker. Nein, da bin ich der schlechteste Autofahrer der Welt. Naja. Das würde ich nie tun.
Jedenfalls, da geht es richtig schön bergab in die Bucht, so runter wie eine Sommerrodelbahn. So, ja. Man kann auskuppeln und kann so rollen lassen und so. Und dann mit einem Mal gibt es da so ein Vorfahrtsschild, dann kommt die B2 von links und 20 Meter weiter geht es gleich wieder nochmal Vorfahrt lassen von links und man will eigentlich rüber, muss so einen scharfen Schulter-Links-Blick machen und mach den mal, während du scharf nach rechts lenkst. Alter, da musst du wirklich, ich weiß nicht, also Maximilianallee, glaube ich, heißt das oben.
Ja, ja,
und dann,
ja,
da kannst du zwar einfach rechts auf deiner Spur bleiben und dann irgendwann geradeaus oder links und in aller Ruhe, aber du willst instinktiv da links rüber und du hast da so eine Stresssituation. Und wenn es dann noch regnet und im Dunkeln und dann sind da noch so Spurrillen auf der Fahrbahn da oben, die so glänzen, als wären das aufgemalte Spuren, das nervt mich, das zackt mich so seit Jahren.
Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich. Aber das ist wirklich eine Abfahrt über die viele Maulen. Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Und da ist doch auch dieser Blitzer an der ja, Einfahrt, wenn er das Straßenschild kommt.
Das ist ein geiler Blitzer. Den
richtig.
Mag ich.
Und da bin ich eben auch der tolle Beifahrer, gerade wenn es Ortsfremde sind, die ich da irgendwie begleiten darf und mit meiner Präsenz im Auto beglücken. Mhm. Dann sage ich auch immer Vorsicht. Nach dem Ortseingangsschild kommt sofort ein Blitzer. Und ja, die sind dann immer sehr dankbar.
50. Und danach kommt das nächste Ding. Du fährst dann so rechts in die Kurve und dann ist da eine Ampel und falls du im Berufsverkehr bist und nicht drauf gefasst bist, dass hinter der Ampel plötzlich gleich Stau ist, das siehst du nicht. Du kannst dort quasi ungebremst aufs Stauende treffen. Und da hat es mich auch schon beinahe mal, da stand ich schon mal schräg, weil ich Vollbremsung machen musste morgens um 8:30. Das war da.
Also wir lernen, wenn ihr Leipzig Mitte abfahrt, sehr konzentriert sein und mit voller Konzentration auf der Straße bleiben, weil es ist hier und da wirklich tricky. Das kann ich komplett unterschreiben. Habe ich selbst als Beifahrer das gleiche Gefühl.
So, mit deinem, wie heißt das Ding, was du in der Hand hast immer? Deinem Bock?
Mit meinem Bockdog.
Bockdog. Wir gehen rein in Leipzig und wir sind jetzt zu Fuß unterwegs.
Okay.
Und was mich nützt, ist das
okay,
letzte
Ding. Wir lassen das Auto jetzt abgeparkt und jetzt kommt das große Finale von Rage Guidos Verkehrsproblem.
Die Fußgängerampel am Rossplatz Ecke Leuschner.
Ja, so. Ja, ja, ja.
So. Also,
das ist zurzeit, seitdem da das Naturkundemuseum gebaut wird, ein absoluter Stress, oder?
War schon immer so. Wenn du von der MB aus kommst und dann so rüber willst Richtung Deutschlandplatz, dann magst du ja noch gehen, ne, in einem Ritt. Ja. Aber du machst zwar drei Schritte und es wird sofort rot. Und ich bin ja noch jung, schnell und gesund und da magst du ja noch gehen. Aber andersrum ist es unmöglich, in einem Stück schon, aber auf einmal über die Straße zu kommen. Du musst immer es wird einfach rot. Also du willst rüber und die Ampelzeiten sind zu kurz und das macht.
Ja, weil wahrscheinlich der Verkehr rollen muss und du als Fußgänger da ja einfach nicht so eingepreist bist, oder?
Ich bin
ja
auch Verkehr. Das verstehe ich
auch
nicht.
Naja, weißt du, aber langsamer auch, und ohne Motor.
Aber dann stehe ich da mitten auf diesen Straßenbahnschienen, um mich rum, links, rechts fahren Autos, dann kommt die Straßenbahn noch angedonnert von hinten.
Da braucht man ein gewisses Nervenkostüm und vor allen Dingen auch das tiefe Grundvertrauen, dass jetzt nicht auch noch eine Straßenbahn um die Ecke kommt und mir noch mehr Stress auslöst.
Bim, bim, so eine alte Tatra-Bimmel.
So. Stimmt.
Dann bleibt ein Rucksack hängen an diesen Seitenspiegeln von der alten Tatra und dann geht es einmal quer Richtung Hauptbahnhof.
Nein, aber man hat auch nicht viele Alternativen, als über diese Kreuzung da drüber zu gehen, wenn man da drüber will. Ne?
Alles andere
man könnte auf die andere Seite gehen, da ist zumindest, glaube ich, na, obwohl, nee, das ist auch nicht viel besser.
Ja. Kannst du in die Straßenbahn einsteigen, Richtung Alte Messe fahren, Richtung Nationalbibliothek.
Oh, der König der Überleitungen kommt aus dem Rage-Modus ins nächste Thema. Dann greife ich diesen Ball gerne mal auf. Mhm. Ihr habt wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen auch öfters mal das Wort Nationalbibliothek gehört als sonst so. Ja, in Leipzig gibt es die Leipziger oder die Deutsche Nationalbibliothek. Und normalerweise sind wir Leipziger einfach froh, dass es sie gibt. Und Punkt. In den letzten Wochen gab es viel Aufregung, weil ich sage nur Stichwörter, ihr habt es alles gehört. Wolfram Weimer, unser Kultusstaatsminister, und das Thema Anbau und das Thema Geld oder nicht. Und wir wollen das gar nicht aufmachen, aber wir haben gedacht, das ist ein guter Anlass, wenn die Nationalbibliothek schon einfach mal Thema ist wieder, dass wir einfach mal unsere Liebe für dieses Haus kundtun hier bei uns im Podcast.
Ja, und wir hatten überlegt, das Thema heute auch irgendwie auszusparen, weil die Entwicklungen überschlagen sich ja quasi.
Richtig.
Weil die,
und wir können zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen, nicht sagen, was noch alles in Sachen sowohl Weimar als auch Nationalbibliothek, als auch all die anderen Sachen, die da dranhängen bei der Buchmesse, was da so passiert
wir
ist.
Wir wissen noch nicht, wer Weimar den Besuch auf der Leipziger Buchmesse an. Nee, da will er nicht. Bei dieser Eröffnungsveranstaltung.
Stand heute kommt der immer, ist egal. Genau deswegen reden wir heute nicht darüber, sondern schütten einfach mal Liebe über der Deutschen Nationalbibliothek aus.
Schütten Liebe über Herrn Weimer aus. Willkommen in Leipzig. Die Deutsche Nationalbibliothek, das ist ja für die Laien unter euch, die es nicht studiert haben, das ist die zentrale Archivbibliothek hier in Deutschland. Die sammelt sämtliche Medienwerke in deutscher Sprache sowie Literatur über Deutschland. Jeder Verlag
alles,
in Deutschland.
Alles, was irgendwie gedruckt alles. Wird, was so offiziell eine ISBN-Nummer hat, ne, und sowas. Also alles, was so an Büchern, Zeitschriften, CDs, Tonträgern und sowas, wird dort gesammelt und archiviert. Und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten.
Genau, seit 1912, noch viel, viel länger.
Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Ja,
da wurde die gegründet, die Deutsche Bücherei, und seit 1913 sammelt die lückenlos quasi, ist ihr Ziel, das deutsche Schrifttum zu sammeln. Und
das war als Student einer meiner liebsten Orte. Ich meine, man kann ja nichts ausleihen, man kann nichts mitnehmen, ne? Man muss das alles sich holen und dann im Lesesaal quasi angucken. Mhm.
So. Du kannst auch nicht klauen, du wirst gut kontrolliert, glaube ich. Du musst alles
abgeben. Ja, das stimmt, das ist schon so. Und das ist auch wirklich so ein Ort, also als Student, ich war da ehrfürchtig davor. Mein Vater war auch großer Fan und hat gesagt, wenn du da bist, das ist ein ganz toller Ort und so. Mhm. Und tatsächlich, mein allererstes Seminar beim Studium ging damals um Comics in der DDR. Ach. Und da mussten wir aus uralt Zeitschriften aus den 50er Jahren von der DDR so Comics, und die waren auf diesem, wie heißt das, Mikrofilm, glaube ich, ne? Diese ganz kleinen. Ja. Mhm. Und da waren also Zeitschriften auf so kleinen Dias, Fotos quasi archiviert. Ja. Und da, ich weiß sogar noch, wie der heißt, Moment. Bürokrates, das war also eine Verballhornung von Sokrates, und das war so deutsche Bürowitze irgendwie. Und die haben wir da quasi in der Nationalbibliothek auf so kleinen Mikrofilmen angeguckt und analysiert. Mhm. Und ich dachte mir, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin medienwissenschaftlich ganz weit vorne und ich bin an dem Ort, wo alles, was jemals geschrieben wurde, ich fand das mega geil. Mhm. Ich war totaler Fan.
Ja, ich war auch ein paar Mal drin damals, als ich studiert habe, aber nicht. Ich sage es so, ich habe die Vorzüge der Deutschen Nationalbibliothek mehr genossen als die Pflicht, die ich dort hatte, weil ich habe mir zwar so ein, zwei Fachbücher ausgeliehen, aber habe die Gelegenheit auch mal genutzt, ein paar seltene Comics, die sonst zu teuer sind, um sich selbst zu kaufen, da einfach mal bestellt, und habe die 2-3 Stunden, die ich da nachmittags zugebracht habe, eigentlich irgendwie zu 90% damit verbracht.
Das ist der Unterschied Comics zwischen uns beiden. Bei dir ist es Comic lesen, weil du Bock drauf hast, bei mir war es, weil ich ein Seminar dazu hatte.
Ja, ich habe dann halt, bei mir war das dann Abschweifung, so Prokrastination.
Ja, ja.
Nicht geil, aber.
Und man konnte super gut Kaffee trinken, so als Student. Dann sind wir da immer mal hin, einfach um dort Kaffee zu trinken, weil dort war nicht so viel los wie in den Mensen.
Ich finde das dort auch total schön, dieser alte Bau und so. Das ist schon, also das ist wirklich eine, also schön, dass wir das hier haben in Leipzig.
Die zweite krass, steht in Frankfurt am Main, oder? Habe ich das richtig?
Genau, zu DDR-Zeiten waren die getrennt, also damals. Mhm. Und mit der Wiedervereinigung sind die dann wieder beide zusammengegangen. Die haben unterschiedliche Sammelaufträge. In Leipzig gibt es noch zusätzlich, glaube ich, dieses... Guido, ich hab's hier im Kopf, da gibt's auch das, wir haben auch das Deutsche Buch- und Schriftmuseum und das Deutsche Musikarchiv. Also Musikarchiv ist hier in Leipzig, deswegen ist Leipzig sogar noch ein kleines bisschen wichtiger als in Frankfurt.
Und jetzt geht's ja darum, ob's da der Anbau kommt oder nicht und so weiter. Also wenn's nach mir ginge, und wahrscheinlich auch nach dir, wir wären dafür, dass man viel Liebe und Geld in dieses Haus und in seinen Zweck reinpumpt.
Wenn die da pro Tag tausende neue Schriftwerke kriegen, die müssen ja irgendwo hingestellt werden, und alle 20, 30 Jahre brauchen die mehr Kapazitäten, und da sind wir jetzt gerade wieder, und da führt ja auch kein Weg drum rum, weil es gibt ein Gesetz dafür, dass man da diese Sachen alle sammelt. Was ich interessant fand, ist jetzt nochmal ein kleines bisschen zurück, und zwar, die sammeln dort wirklich alles, ne? Es ist egal, ob es da so theologische Traktate gibt oder Pornohefte. Das ist egal, ob es da irgendjemand gefällt, Zeitschrift oder großes Buch, es muss dort alles muss dort angenommen werden. Und da habe ich so gedacht, sag mal, Guido, kann das sein, dass die Deutsche Nationalbibliothek die größte Pornosammlung Deutschlands hat? Oder natürlich auch die größte Comicsammlung Deutschlands, aber der Gedanke ist schon.
Ja, auch wie hießen diese Hefte früher, so Praline und sowas?
Na, ja, klar, das ist ja kein Porno, das ist ja so.
Das ist kein Porno, aber ich meine, es geht ja da
auch schon los. Aber da liegen ja auch richtig die harten Sachen und das guckt sich auch.
Naja, wahrscheinlich.
Ist da jemand,
und
ist da
wahrscheinlich so auch die exzellenteste philosophische Bibliothek, um das mal auszudrücken.
Wahrscheinlich kein Student, hoffentlich kein Student in diesem Lesesaal, der dann, so wie ich, statt Comics sich die Zeit vertreibt mit solchen Heftchen. Aber die muss auch jemand, Nachtportier in der Deutschen Nationalbibliothek.
Also so vor der Deutschen Nationalbibliothek sind alle Buch- und Autoren gleich.
Ja, so. Gut. Aber komischer Gedanke und es ist ja stimmt. So, ne? Also,
ich werde, wenn ich jeweils wieder da bin und irgendwas, was Wissenschaftliches da machen muss, keine Ahnung, ob ich jemals in die Verlegenheit komme, wird mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf gehen, dass Guido da was mit den Pornos erzählt.
Du fragst einfach mal am Eingang, ob es auch wahr ist, das Gerücht, dass es hier die größte Pornosammlung Deutschlands gibt.
Genau, oder ich frage gleich, wo ist denn hier die Schmuddelabteilung?
Genau, wie in der Videothek früher.
Ja, genau.
So, ab 18, oh Gott. Ja, gut. So, also, Flausch.
Komm, wir von Pornos zu Blümchen. Das ist ein guter Übergang.
Ja, du hast beim letzten Mal erzählt, dass du mit einer Dame auf dem Markt, die da, genau, erzähl mir nochmal die Geschichte. Für
ja, die Verkäuferin. Ich hab so in einem Nebensatz erwähnt, dass die Verkäuferin, bei der ich mir immer meine Schüttelgurken und mein Gemüse hole, dass die erzählt hat, jetzt ist ja Frühling und jetzt kommen ja wieder die Frühblüher und die Krokusse am Ring bestaunen. Und just, wenn sie das sagt und wir noch darüber so ein bisschen gescherzt haben, ob das Menschen tatsächlich machen, ist das tatsächlich ein Thema. Es geht um das Thema Bepflanzung, Blumenbepflanzung in sächsischen Städten.
Genau, ist in Leipzig jetzt kein Thema, aber das, was ihr hier immer so seht, auch im Clara Park und auch hier am Ring, diese ganzen schönen Pflanzen, die da im Frühjahr ausgebracht werden, im März jetzt, glaube ich, geht's los, das ist wunderschön und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, das kostet richtig Asche und da sitzen auch richtig Leute dran von der Leipziger Stadtreinigung, die diese Frühjahrsbepflanzung, nennt sich das, durchführen. Und da werden in drei zentralen Innenstadtlagen, haben wir gefunden in einem MDR-Artikel, den wir euch auch verlinken werden, 15.000 Frühlingsblumen pro Jahr werden da gesetzt.
15.000
werden da mit.
Insofern ist das schon ein Thema in Leipzig, ne?
Das
weil
ist ein Thema.
Die Leipziger sagen quasi, wir finden das gut und wichtig und richtig, wir machen das weiter. Ja. Andere Städte haben jetzt gesagt, die Kassen sind knapp, wir haben nicht mehr so viel Geld, wir müssen da sparen.
Genau, Chemnitz zum Beispiel, die sind so, die reduzieren und setzen da auf Stauden und Wildblumen, um die Kosten zu senken.
Ja, und Freital auch, ne? Die machen jetzt irgendwie, wie machen das? Im Herbst setzen sie Zwiebeln, die im Frühjahr wiederkommen und dadurch sparen sie Geld.
Die haben sich was ganz Cooles ausgedacht. Die setzen im Herbst Zwiebeln rein, genau, und dann damit sparen sie, früher hat das zwischen 5.000 und 10.000 Euro gekostet, meinte ein Stadtsprecher. Zuletzt haben sie 3.000 Zwiebeln eingepflanzt und die haben ungefähr, halte ich fest, nur 500 Euro gekostet. Ja.
Noch krasser sind die Sparfüchse in unseren Nachbarbundesländern. In Wittenberg verzichtet man komplett auf die Frühjahrsbepflanzung und zieht einfach die Sommerbepflanzung nach vorn.
Ich wusste gar nicht, dass es Sommerbepflanzung gibt. Wahrscheinlich sind
andere. Ja, natürlich. Das ist wie auf Gräbern. Du hast ja eine Winterbepflanzung, eine Frühjahrsbepflanzung, eine Sommerbepflanzung.
Aber reißen die da die Blumen aus dem Frühjahr wieder raus?
Naja, die verblühen dann und dann, ja klar, dann werden die wahrscheinlich umgegraben, rausgerissen. Ich muss mal einen Gärtner fragen oder eine Gärtnerin. Und in Weimar, die haben es aber tatsächlich auch beibehalten. Die sind wie Leipzig drauf. Die sagen, die 35.000 Frühblüher bleiben in Weimar wie bisher.
Gönnung. Ja. Gut. Obwohl Weimar 35.000 und Leipzig 15.000. Da geht noch was hier in Leipzig. Also das Weimar scheint grüner zu sein, also bunter zu sein.
Zumindest mehr bunte Blumen. Ja.
Genau, was das betrifft. Okay.
Zumindest also, was die Frühblüher betrifft, ist Weimar uns deutlich voraus. Ja.
Ja, also Leipzig gibt es jetzt noch keine großartige Diskussion darüber, falls wir da jetzt irgendwie schlafende Hunde und Hündinnen geweckt haben.
Schlafende Gärtnerinnen und Gärtner.
Genau, schlaft weiter, macht hier das Geld, das können wir uns auch noch leisten. Wir möchten uns das leisten, wir wollen unsere Pflanzung. Bitte nicht jetzt noch irgendwie in Diskussion anfangen, ob wir in Leipzig das uns jetzt auch leisten.
Aber ich ziehe nochmal demütigst meinen Hut vor der netten Verkäuferin auf dem Markt. Also es ist offensichtlich ja wirklich ein Thema, Blumen gucken und Blumen schön finden. Ja. Und es ist ja auch wirklich so, du kommst aus dem Bahnhof raus, das ist, haben wir ja schon drüber geredet, ist eine stressige Ecke. Du bist dann drüber über den Willy-Brandt-Platz oder wie er heißt und dann sind da Blumenbeete, die dich knallbunt anlächeln. Das ist schon nett und das ist schon irgendwie cool. Und es ist toll, dass man sich das leistet. Also Gönnung mit zwei Ausrufezeichen.
Und wenn du da so ein bisschen Zeit verbringst und dir so ein kleines bisschen Zeit lässt und Zeit mitnimmst, dann kannst du vielleicht das eine oder andere kleine Päckchen mit so Freudenspendern entdecken, die da zwischen den Blumen vergraben sind. Du guckst mich groß an die Kamera. Ich meine die Drogen, die da versteckt werden.
Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle meinst du?
Dein Gesicht, das ist so geil. Wir hätten es aufnehmen müssen. Okay, gut. Spaß beiseite. Bitte, nein, mach das nicht. Wenn Kinder hier zuhören, nein.
Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Diebstahl-Ding, dass du jetzt irgendwie sagst, grabt euch doch ein paar Frühblüher aus. Ich war kurz wirklich in heller Aufregung.
Nein, mach das nicht. Das ist genauso wie mit diesem, wie heißt das Stinkezeug? im Park.
Bärlauch.
Bärlauch. Bärlauch wird auch nicht nur für den Eigenbedarf, ne? Aber Frühblüher und das alles
hier. Foreshadowing. Über Bärlauch geht es auch gleich nochmal, wenn ich dir gleich was erzähle.
Ah, okay, gut. Aber wir kommen erstmal zu einer anderen Sache.
Erstmal kommen wir zum Bring Your Baby Chor. Was für ein geiles Thema.
Was für ein geiles Thema. Und der Kniff ist auch ganz gut. Und das ist so ein Ding. Ich meine, Babys niedlich und so weiter. Aber ich zieh's mal so auf. Viele von euch würden sich wahrscheinlich freuen über einen Nebenjob, bei dem man möglichst wenig noch tun muss und der quasi fast schon von selbst läuft. Manche denken, ich hätte gerne eine geile App, die sich von selbst verkauft. Oder ich mache so einen T-Shirt-Job auf, wo das alles von alleine läuft. Aber die Idee hier fand ich so richtig cool, weil da wirklich alle was davon
haben. Ich will Geld verdienen mit wenig Aufwand. Was muss ich tun?
Also du kannst, wie soll ich sagen, es gibt diesen Bring Your Baby Chöre, gibt's. Das bedeutet,
habe ich gelesen in der FAZ, tolles Foto mit so 7 Mammis, die irgendwie zusammen mit ihren Babys Lieder singen. Wir eigentlich eine schöne Sache.
Ja, Lieder von Lady Gaga und so weiter. Sitzen alle im Kreis, jemand sitzt am Piano oben und die Eltern packen ihre Babys vor sich her und dann wird dann halt so gesungen.
Die Babys sind halt Babys und die Mamis singen.
Die Mamis und die Papis singen. Sind weniger Papis als Mamis komischerweise, aber alle können halt singen. Keiner muss singen können und das ist halt einfach so wie so ein, da kannst du dich auch zu Hause treffen im Kreis und einer holt die Gitarre raus und dann wird mit dem Baby zusammen gesungen. Aber
so singt man halt gemeinsam und ich glaube, die Muttis, die irgendwie kleine Babys haben, sind doch mal froh, wenn sie mal rauskommen und mal irgendwie was Musisches machen und auch was für sich machen. Also die Idee ist schon schön und ich fand das Foto, wie gesagt, sehr, sehr niedlich.
Die Idee ist super und auch das Zitat aus dem LVZ-Artikel fand ich auch sehr schön. Flugbegleiterin Annika, 34, aus Leipzig, sagt, als ich das erste Mal den Song Kiss Me gesungen habe, hatte ich Gänsehaut.
Ja, das glaube ich. Bestimmt ihr Baby auch.
Ist auch ein schöner Song, genau.
So, aber wie kann ich jetzt damit Geld verdienen? Was ist das, was du so geil findest?
Du jetzt nicht. Du zahlst dafür Geld, wenn du hingehst und das ist ganz okay, der Preis. Kann man sich nicht drüber.
Ach so, also ich als Mami mit Kind bezahle erstmal Geld. Okay. Genau.
Und auch die das veranstalten, kriegen auch ein bisschen Geld davon ab. Aber das Geile ist, du kannst diesen Kurs veranstalten und zwar nur, wenn du, und zwar dieser Name ist geschützt. Du musst
ich muss also auf der anderen Seite sitzen und muss quasi Anbieter für das für den Kurs sein.
Du bist quasi, die Idee dahinter ist, und da, wie soll ich das jetzt auf den Punkt bringen? Irgendjemand hat sich das ausgedacht, dass du vorher einen Kurs dafür machen musst, der kostet so, keine Ahnung, 400 noch was vor Steuern, einmalig. Und danach musst du eine Lizenzgebühr bezahlen jeden Monat, um diesen Kurs anbieten zu können.
Das ist quasi ein Franchise. Also man kann Babysingen-Kurse anbieten und du kannst sich da...
Also das du kannst es nicht einfach so machen, sondern du musst halt dich dort dann melden, um dann halt dieses Ding da zu machen und du kriegst da deine alles, was du brauchst zur Ausbildung, kriegst viel erklärt, wie so ein Kurs aufgebaut wird, wie du mit den Eltern kommunizierst, Marketing machst und so weiter und so fort und du kriegst dort auch auf der Website selbst in einem Buchungssystem, wirst dort verlinkt und so weiter und alles ganz toll, aber ich finde diese Idee dahinter, dass man das zum Geschäft macht, dass man eine Webseite anbietet mit Online-Kursen und die Leute, die das dann vor Ort veranstalten, jeden Monat eine Lizenzgebühr bezahlen müssen.
Das ist wie mit diesen Abos für Programme und sowas. Ne?
Hätte ich selbst drauf
kommen. Heutzutage gibt es ja nur noch Abo-Sachen und wahrscheinlich ist die Idee eine ganz ähnliche. Du kannst diesen Kurs anbieten und damit du den Namen der Firma tragen kannst und dieses Label, über das wahrscheinlich auch viele Zeitungen berichten und viele Fernsehbeiträge sind, da kriegen wir halt auch ein bisschen Geld.
Und du kriegst tolle Bilder von Babys, die da liegen und brabbeln.
Und bin ich dann auch derjenige, der da mit dem Klavier mit den Muttis singt oder bin ich der Chef von der Person?
Wie, wenn du den Kurs anbietest?
Ja.
Du brauchst dich da eigentlich gar nicht mehr drum zu kümmern. Du gibst einmal diesen Kurs und dann von da an zahlen die dann Lizenzen an dich.
Aber irgendjemand muss doch auch da mit dem Klavier da sitzen und die Lieder anstimmen.
Das sind die Leute, die die Lizenzgebühr bezahlen.
Das bin dann ich, der, wenn ich, okay, alles klar.
Genau, das bist du und du könntest es eigentlich auch machen, Daniel.
Ja.
Du könntest eigentlich bring your baby, bring your own baby und dann mietest du dir einen Raum und dann kannst du sagen, ich setze mich in meiner Gitarre und singe mal ein paar Songs von Lady Gaga und König der Löwen.
Kiss me,
genau. Und ein paar Klassiker und dann sind alle happy und das ist, glaube ich, auch sehr erfüllend und dann haben die Kleinen ihre erste kleine Kinderkrankheit hinter sich und dann...
Und ihr erstes Trauma, weil sie den Daniel haben singen hören.
Ja, wahrscheinlich. Das auch. Gut. Also ich finde das eine geniale Idee. Also guckt euch an, wir verlinken es euch und gibt schöne Bilder und bei Insta und schaut und über und toi, 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 alles gut. Ich finde die Geschäftsidee dahinter finde ich einfach super, deswegen wollte ich es mal erwähnen haben. So.
Sehr schön. Guido, jetzt nehme ich dich mit in das neueste Rabbit Hole, in das ich geplumpst bin.
Und ich weiß von nichts.
Nee, du weißt von nichts. Bist du bereit?
Ja.
Ich fange mal so an. Es gibt ja Straßennamen, die halten, was sie versprechen.
Mhm.
Ich sag mal sowas wie die Linie in Connewitz. Das ist diese gerade Linie quer durch den Auwald. Das ist so, ne, eine Linie ist sogar auf der Karte ist das eine Linie. Das ist, die Straße heißt so wie das, was man da kriegt. So.
Okay.
Anderes Beispiel, am Kanal in Neulindenau ist die Straße am Karl-Heine-Kanal. Wunderbar.
Ja, so.
Es gibt aber auch in Leipzig, das ist mir jetzt tatsächlich in der vergangenen Zeit zweimal aufgefallen, es gibt aber auch Orte, die haben total wohlklingende Namen und die klingen völlig spannend, machen aber überhaupt nicht viel her. So, bestes Beispiel in der Innenstadt ist am Hallischen Tor. Weißt du, wo das ist?
Ja, da vorne, da oben.
Das ist am Ende von den Höfen am Brühl, die Straße zum Ring gegenüber, ist das Westin dann in der Verlängerung.
Ja, ja.
Und das heißt am Hallischen Tor, weil ohne das halt Tor. Früher eines der Stadttore war. Und das ist halt einfach nur eine Straße. Du hast dort genervte Radfahrer, die auf diesem Fahrradhighway langdüsen. Du bist als Fußgänger völlig überfordert, weil du nicht weißt, wo du zuerst hingucken sollst. Und die Unterführung unterm Ring ist auch geschlossen, seit Jahrzehnten gefühlt. Mhm. Und dieser wunderbare Ort heißt am Hallischen Tor, finde ich völlig überdimensioniert für diese Stressstelle. Mhm. Und da habe ich geguckt, wo kommt denn das her? Auf der Seite von Leipzig, auf der Stadtseite Leipzig, gibt es zu nahezu jeder Straße eine Entstehungsgeschichte. Und du kannst also gucken, das Hallische Tor steht da, war eines der vier Haupttore der mittelalterlichen Stadtbefestigung, ist entstand 1543 und so. Mhm. Fand ich mega spannend und hat mich ein bisschen damit versöhnt, dass also das ein Ortsname oder ein Straßenname ist, der nicht viel hermacht und mehr verspricht. Aber dann Richtung Norden raus, der totale Endgegner. Mhm. Am Ende der Wilhelminenstraße. Eine Straße, die Berliner Straße und die Brandenburger Straße an der Brandenburger Brücke verbindet. Mhm. Da ist nichts als nur Verkehr, Stress, es ist trist, es ist hektisch, es ist trostlos für Spaziergänger und lebensgefährlich für Radfahrer. Mhm. Und diese Straße heißt am Gotischen Bad.
Ich dachte, Straße des Glücks oder so. Die Entspannung. Aber ist auch toll.
Ja, am Gotischen Bad. Ja. Benannt, sagt Leipzig.de, nach dem im neogotischen Stil 1878 an der Parthe errichteten Bad. Da existierten Bäder, hatten wir vor kurzem auch mal gehabt, das Thema. Mhm. Und das Gotische Bad war tatsächlich irgendwie einer der schönsten Orte damals. Aber mit dem enorm wachsenden Eisenbahnwesen und der Bautätigkeit in der Gründerzeit ist es heute unvorstellbar, dass da entlang der Parthe das gotische Bad gewesen ist.
Irgendwann war es dann mal gut und wir brauchten Platz, dann haben wir einfach drüber gebaggert.
Richtig, und jetzt ist das irgendwie so eine Straße, wo du als Fußgänger denkst, oh Gott, du bist einfach nur weiter und die Autos fahren da durch diese Unterführung unter den Gleisen und so, stressig. So, ja. Und daraufhin bin ich dann endgültig in das Rabbit Hole geplumpst. Ich habe auf Leipzig.de gesehen, dass es eine Liste gibt mit allen Straßennamen Leipzigs. Oh Gott, und
ist unsere halbe Stunde schon um? Ich muss gerade
auf die Uhr gucken. Nein, das hat eine Zeit. Halbe Stunde reicht gut. Da nicht. Da müsste man, das wollt ihr auch nicht. Verlinken wir euch diese, wirklich eine Textdatei, TXT. Oh.
Ach, tatsächlich.
So, ja, gut. Total geil. Und ich habe daraufhin dann geguckt, es gibt ganz viele wohlklingende Straßennamen, wo ich nicht weiß, ob sie halten, was sie versprechen. Und meine persönliche Quest für dieses Jahr ist, diese Straßen irgendwie zu besuchen und zu checken. Und hier kommen meine Highlights. Achtung, am Sonnenwinkel in Lindenthal, noch nie da gewesen. Die Don-Carlos-Straße in Plaußig-Portitz ist benannt nach dem Schiller-Drama. Und da muss es eine ganze Ecke geben, die alle nach Dramen und Schiller-Dramen benannt sind irgendwie. Dann in Engelsdorf, sowieso Engelsdorf, ganz verdächtig.
Engelsdorf, da gibt's nämlich sowohl ganz, ganz toller Name für einen Ort.
Im Blumengrund in Engelsdorf, das muss der schönste Ort der Welt sein. Mhm. Und gleich daneben wahrscheinlich die kleine Promenade in Engelsdorf. Mhm. Ich bin skeptisch. So, und dann noch andere Sachen, die ich gut finde oder wo ich mal auf die Spur gehen will. Der Bärlauchweg, da ist er, in Konnewitz. Mhm. Der Rosmarinweg in Sellerhausen-Stünz. Mhm. Lurgensteinssteg im Zentrum West und der Zwergenweg in Marienbrunn. Und wer im Zentrum Südost vor dem Hospitaltore ist nicht irgendwie ein wunderschöner Ort.
Und was erwartet dich auf dem Zwergenweg?
Das will ich halt rausfinden. Was zur Hölle erwartet mich auf dem Zwergenweg?
Nimm dein Handy mit. Ich wollte gerade sagen, nimm dein Fotoapparat mit, aber das brauchst du heute dann.
Ich habe also jetzt für den Sommer viele Spaziergänge vor. Ich fand das einfach, es ist krass, wie schnell man da so eine Stunde verdaddeln kann mit so Rumgeklicker auf Straßennamen.
Ich glaube, wir kriegen jetzt auch wieder ganz viel so Feedback von so Menschen, die schreiben, ich wohne am Zwergenweg und hier ist irgendwie,
hier ist toll.
Immer diese Scherze über den Zwergenweg. Nein, wir haben keine Gartenzwerge, wir haben nicht mal Gärten, weil ja alles betoniert ist.
Wie geil wäre das, wenn einer unserer Hörerinnen oder Hörer im Don Carlos, auf der Don Carlos Straße wohnen würde und uns mal beschreiben kann, wie das ist.
Guido Corleone Weg.
Ja, natürlich, wie geil. Also, erstens, wenn ihr also auch Straßennamen kennt, die auch mehr halten, als sie versprechen, nennt sie uns, das würde mich brennend interessieren. Und wenn ihr auf eine der genannten Straßen seid, dann bitte, bitte meldet euch. Du hast eine, Herr
damit. Ich habe schon eine, Karl-Liebknecht-Straße.
Die Karl-Liebknecht-Straße?
Wo ist Karl-Liebknecht?
Ja, damit kannst du jetzt nicht anfangen. Das sind ja meistens verdienstvolle Menschen.
Ja.
Aber weißt du, wenn dann so irgendwie die kleinste Rumpelgasse der Welt und heißt dann zum goldenen, also da gibt es wirklich krasse Namen, ja, zum goldenen hier und es gibt sogar eine Straße, die heißt zum Haksch, warum auch immer. Also Straßennamen sind das neue Ding und ich sage dir, du wirst viel Spaß haben. Ich verlinke euch das, guckt euch das mal an und wie gesagt, wenn ihr ein paar Straßennamen habt für mich oder ein paar Orte kennt, die völlig overrated sind vom Titel her, her damit.
Mach das. Und dann tanzt der Daniel vor Glück.
Dann
Nein.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, welche Überleitung du gerade vorhast.
Ach komm, fahr ab.
Beat and Rhythm. Natürlich,
die Heldenstadt-Veranstaltungstipps.
Wir sagen euch, was so abgeht in der nächsten Zeit. Und da wir eine kleine längere Pause machen über Ostern, sind wir nämlich 3 Wochen nicht da, haben wir ganz viele Tipps heute für euch für die nächste Zeit.
Erst zum Ende der Folge verraten. Aber ich fange mal an, ne? Oder fängst du an?
Nee, fang du mal an.
Ich habe was für diese Woche.
Ja, super.
26.3. Leipzig, Naumanns Ballsaal, Betteroff.
Ja.
Der Junge aus Bad Salzungen in Thüringen. Ich sag mal, Indie-Singer, Songwriter, Dance, Rock. Die meisten von euch kennen ihn sowieso. Sein zweites Album, Große Kunst heißt es, ist seit November draußen. Da sind so tolle persönliche Songs wieder drauf, wie man es von ihm kennt, wie Du hast mein Herz gemalt oder Papa fuhr immer einen großen LKW. Ihr kennt vielleicht durch die Single.
In meinem Zimmer spielen sich Dramen ab.
Drama ist auch ganz toll. Ja. Und 2,5 Minuten, 1, 2, 3, 4 und ab geht's. Ist jetzt auf Tour, kommt am 26.3. in den Naumanns Ballsaal. Meine Empfehlung, Betteroff.
Ja, und was ich habe, sind 2 Veranstaltungsreihen, die lokale Acts in den Mittelpunkt stellen. Und ich freue mich, dass die scheinbar immer populärer werden und es mehrere davon gibt. Zum einen gibt es schon seit einer ganzen Weile die 30-Minutes-Gigs im Ilses Erika. Das ist eine ganz einfache Idee. Ein Abend, 5 mal 30 Minuten, 5 Bands. Und jetzt ist es bald mal wieder soweit. Am 27. März spielen da, ich habe sie mir alle angehört, Tim Völker, der macht Elektropop, Exit Youth, Post-Emo, Fenge oder Fench, so Instrumentalkram, Kiosk 61, Indie-Rock, Sellout Alley, Punk-Pop, ganz viele coole Bands.
Ganz viele Künstlerinnen und Künstler vor ihrem Durchbruch hier in Leipzig.
Ihr könnt sie erleben, bevor sie groß werden. Und danach spielt noch ein DJ bis morgens früh um 4. Am 27. März, 22.30 Uhr, ist es Erika.
Toll. So.
Und ein ähnliches Format, ein bisschen anders gelagert, gibt es auch im Noch besser Leben, wie ich gelernt habe. Also wir sind jetzt in Plagwitz.
NBL.
Die heißt All Local, All New. Das sind auch eben aufstrebende Acts mit einem Leipzig-Bezug im Mittelpunkt. Und diesmal 2 Acts. Einmal Lünd, das ist ein Duo, die so Party-Keller-Pop machen. Musik zwischen Funk, Ironie, großen Gefühlen. Auch ganz spannend. Und dann, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen werden, in einem Wort geschrieben, La Crush, wahrscheinlich L.A. Crush oder so. Das ist so Synthie-Pop mit zweistimmigem Gesang, auch eine ziemlich spannende Geschichte. Die seht ihr, die beiden Bands, am 8. April, 20 Uhr im Noch besser Leben.
Ja, und wenn ihr Bock habt, Ostern mal euch ein Osterfeuer anzugucken, dann empfehle ich euch das Geiserhaus jetzt mal aus dem Stegreif.
Ja, cool.
Googelt es euch mal zusammen. Es gibt so einen Haufen Osterfeuer in und um Leipzig, die vielleicht mal ganz interessant sind und trinkt
und einfach
so viel
Ostern feiern. Ja.
Und zieht nichts an, was schnell brennt.
Und wenn ihr Lust habt, einen Konzerttipp haben wir auch noch für euch. Und zwar am 14. April. Da gehen alle Menschen, die auf Musik wie Selig oder Nationalgalerie aus den 90ern stehen, zu Jan Plewka in die Moritz-Bastei. Der Sänger von Selig hat ein Soloalbum, das ist total cool. Letztes Jahr eine der schönsten Platten des letzten Jahres. Ich weiß, du rümpfst die Nase. Ich find's toll. Jan Plewka, Dienstag, 14. April. 20 Uhr, Moritz-Bastei.
Muss ja auch nicht jedem gefallen. Ich weiß, Selig, einer deiner Lieblingsbands und finde ich irgendwie schon
super.
40 Jahre her. Ja, klar, super.
Quatsch, preisig.
So.
All diese Tipps findet ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Ausgabe, also im Begleittext, den wir euch immer liebevoll zusammenklöppeln für diesen Podcast. Und ganz viele Hörproben von nahezu allen genannten Acts findet ihr in der Sound of Leipzig Playlist. Die findet ihr bei Spotify und da haben wir immer wunderbar Acts aus Leipzig, die neu sind und Acts, die nach Leipzig kommen, zusammengemixt, alle 14 Tage neu. Ganz großes Vergnügen, hört mal rein. The Sound of Leipzig bei Spotify.
Apropos Spotify und Sound of Leipzig Liste. Wir haben eine Anfrage bekommen von einem Hörer und zwar wurden wir gefragt, ob wir diese Sound of Leipzig Liste vielleicht auch auf Apple Music zur Verfügung stellen können oder woanders. Ja. Weil Spotify kann man ja viel daran kritisieren. Es gibt dort... Ach, Daniel, hilf mir. Es gibt KI-Mucke, die nicht gekennzeichnet wird.
Schlechte Bezahlung.
Ganz schlechte Bezahlung.
Die haben Podcasts kaputt gemacht, sagen manche.
Wollen sie,
weil so
ja, und es gibt dort auch Musik, die irgendwie auf dem Index steht. Weiß
es
nicht,
sieht alle 2 Wochen anders aus und so.
Ja, und alles solche Sachen.
Aber gut, ja. Und trotzdem ist es halt ein Riesenportal und gefühlt alle nutzen es. Ja.
Genau,
okay, also
so.
Spotify
Apple Music,
ist nicht nur cool, wissen
genau.
wir.
Apple Music aber natürlich auch. Und natürlich ist es eine berechtigte Anfrage. Aber ich habe Daniel gefragt, wie wäre es denn damit? Und Daniel hat geantwortet.
Ist schwierig. Ich bin zum Beispiel kein Apple Music-Nutzer. Benutzer. Und soweit ich weiß, kann man da, wenn man kein Abo hat oder wenn man nicht das Programm nutzt oder dafür Geld zahlt, kann man keine Playlisten einstellen oder teilen. Das ist also von der Funktionalität her nicht so, dass wir das irgendwie ohne Probleme, ohne weiteres machen könnten. Und dann kann man natürlich fragen, wenn wir bei denen sind und bei denen, warum macht das nicht auch für Deezer oder für YouTube und so weiter. Und das wird einfach dafür, dass wir das in unserer Freizeit hier so machen, ganz schön mühsam. Und ja, wir halten das mal auf dem Schirm, wir denken drüber nach. Wir werden auf alle Fälle weiter die Liste bei Spotify aktualisieren und anbieten. Wenn es bei Apple Music irgendwie gehen sollte, irgendwann mal, dann versprechen wir hiermit, werden wir das in unserer nächsten Teamkonferenz nochmal wohlwollend bedenken.
Und unserer riesigen, großen Teamkonferenz.
Ja, das ist quasi, also vor, in den 2 Minuten, bevor wir immer den Podcast aufnehmen.
Vor und nach diesem Podcast.
Aber her mit euren Gedanken. Ne? Wir freuen uns ja über solche Rückmeldungen. Und wenn ihr da irgendwie nochmal was habt in die Richtung oder wenn ihr eine bessere Idee vielleicht habt oder wenn ihr einfach mal sagen wollt, wie nett ihr uns findet oder wie doof, schreibt uns. Nee, wie doof könnt ihr sein lassen, aber jedes Lob und jede Anregung an folgende E-Mail-Adresse bitte.
feedback@heldenstadt.de.
Oder ihr schreibt eine DM oder so.
So, ja, das machen sowieso die meisten. Irgendwie DM bei Insta oder irgendwie. Genau. Ja, wir freuen uns über jede Anregung und jedes Lob und alle netten Worte. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann sagt doch einfach mal anderen Menschen auch Bescheid, dass es den Podcast gibt. Und wenn jeder von euch irgendeiner anderen Person Bescheid sagt, hört doch mal den Heldenstadt-Podcast, dann haben wir gleich doppelt so viele Hörerinnen und Hörer.
Ja, die müssen das natürlich dann schon noch hören, ne?
Ja, nicht nur Bescheid einmal.
Sagen. Ihr müsst auch vor euren Augen, ihr müsst quasi sehen, wie die das beim Telefon auf Play drücken.
Genau.
Und zur Not, ein bisschen übergriffig, aber wir wären sehr dankbar.
Genau, dafür. Zur Not führt ihr den Finger selbst. Gut.
So, Guido, ich sehe was am Horizont kommen. Ich glaube, es ist eine ganz kurze Osterpause.
Ja, wir gehen in die Osterpause. die nächste Folge würde Ostermontag rauskommen und das macht für uns keinen Sinn. Kriegen wir nicht hin. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen eine Woche nach hinten und die nächste Folge kommt in 3 Wochen und zwar am 13. April.
Habt ihr mehr Zeit, um die Sound of Leipzig Playlist anzuhören?
Ja. Und wir haben, es ist sogar gar nicht mal so lang, wie ihr dachtet, weil in der Nacht zum 29. März, also diese Woche, Samstag zu Sonntag, werden die Uhren umgestellt. Stimmt, und zwar eine Stunde vor. Das heißt, ihr werdet eine Stunde früher.
Es sind also nur zwei Wochen, und ein paar zerquetschte. 6 Tage und genau. 23 Stunden. Das ist doch schön, das ist doch nichts. So.
13. April, nächste Folge Heldenstadt. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit an Bord seid.
Ja, da haben wir es, würde ich sagen.
Heldenstadt. Der LVZ-Podcast aus Leipzig mit Daniel Heinze und Guido Corleone.
Schaltet auch am Montag, dem 13. April, wieder ein, wenn ihr Guido sagen hört.
Daniel, es war mir wie immer eine innere.
City-Tunnel-Durchfahrt nach Weimar, weil dort 35.000 Frühblüher auf mich warten.
So, wunderbar. Folgt diesem Podcast, damit neue Episoden automatisch angezeigt werden. Apple Push aktivieren. Folgen.
Sterne geben.
Bleibt stabil.
Danke fürs Zuhören.
Sanften Verlauf.
Frohe Ostern.
Grüße aus Leipzig und bis zum 13. April.
Ja, ich freue mich.
Yes.
Tschüss.
Du, Daniel.
Guido.
3 Wochen bis zur nächsten Heldenstadt-Folge am 13. Ja. April, die können ganz schön lang bleiben. Und wie will ich da informiert bleiben?
Ganz einfach, mit LVZ plus dem vollen Brett LVZ. Alles, was Leipzig so zu bieten hat, ihr könnt es lesen. Ihr seid quasi hinter der Bezahlschranke, aber ihr seid kostenlos.
Genau, die meisten von euch haben es wahrscheinlich eh schon, aber wer es noch nicht hat, kann es jetzt 2 Monate lang gratis testen mit unserem Heldenstadt-Angebot unter
lvz.de/helden.
2 Monate gratis LVZ plus testen unter lvz.de/helden.
Also ich würde es machen.
Ja.